Ja, ein Kurzzeiteinsatz in Afrika. Was bringt es eigentlich? Mit solchen Fragen habe ich mich in den letzten Wochen irgendwie immer mal wieder befasst. Nicht auf diese Frage genau, sondern auf anderen Fragen, zum Beispiel Kindererziehung. Wie kann das eigentlich gelingen? Und ab wann gilt es eigentlich als gelungen? Das hat mich in den letzten Wochen immer wieder beschäftigt und dann, manchmal bin ich da ein wenig hoffnungslos. Manche würden sagen, ja, bei den Eltern. Andere würden sagen, ja, bei der Prägung, die in unserem Land herrscht. Es gibt so seine Herausforderungen. Und dann las ich in der Bibel vom Priester Eli und dass seine Kinder nicht auf Gottes Wegen gehen. Ein paar Kapitel später weiter heißt es von Davids Kindern und wie der eine ihn sogar umbringen will. Das ist nicht so hoffnungsvoll. Dann habe ich mich mit aktuellen Themen in der Gemeindeentwicklung befasst, was gerade so passiert. Habe dazu einen Podcast gehört über geistlichen und sexuellen Missbrauch in Gemeinden. Und man möchte sagen, ja, das in der katholischen Kirche haben wir es oft gehört, vielleicht auch in der evangelischen Kirche, aber in der Freikirche, ja, aber auch da, in diesem Kontext war dieser Podcast. Und ich frage mich, wie kann das in einer Gemeinde Gottes sein? Wie kann es so weit kommen? Und dann las ich ein Buch in den Ferien von einem Gemeindeleiter, der nach Jahren des Gemeindebaus feststellt, dass sie nicht immer Gottes Wort als Grundlage haben in der Verkündigung. Dass sie Lügen geglaubt und auch verkündigt haben. Und sie sich dann als Gemeinde ganz neu ausgerichtet haben, reformiert haben eigentlich. Und das geht natürlich auch nicht ohne Herausforderung. Leute bleiben weg, persönlicher Schaden entsteht, Freunde brechen weg. Er sagt, der Schritt war sicher sehr schwer, aber er war richtig. Sind wir als Gemeinde auf dem richtigen Weg? Wir als Einzelne in unserem persönlichen Leben? Und dann waren wir mit Freunden im Austausch über Fragen des Lebens, was jetzt dran ist, was ein sinnvoller nächster Schritt wäre. Und wir haben gemeinsam überlegt und nach Lösungen gesucht. Und am Ende wurde genau gegensätzlich entschieden. Und man fragt sich, ja, warum haben wir eigentlich gemeinsam überlegt? Und ich frage mich bei all diesen Themen manchmal, ja, was bringt es eigentlich? Was bringt es eigentlich? Was versprichst du dir eigentlich von dem Gottesdienst heute Morgen, wenn du hier sitzt, gekommen bist? Rechnest du mit Gottes Reden und mit seiner Veränderung in deinem Herz? Ein Mann verspottet einen Jungen, der aus dem Kindergottesdienst kommt und sagt, ich gebe dir 10 Euro, wenn du mir sagst, wo Gott ist. Da antwortet der Junge, und ich gebe ihnen 100 Euro, wenn sie mir sagen, wo er nicht ist. Ja, auf welcher Seite stehen wir? Haben wir Hoffnung? Hast du Hoffnung bei all den Themen des Alltags und des Lebens? Und auf was setzt du deine Hoffnung? Siehst du Gottes Wirken? Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe zur Offenbarung und wir sind in einem Abschnitt der Sendschreiben. Das sind Briefe an die Gemeinden, an echte existierende Gemeinden. Und es sind hoffnungsvolle Worte und gleichzeitig auch ermahnende Abschnitte. Warnung und Verheißung in einem sozusagen. Und ich möchte uns aus Offenbarung 3 das 5. Sendschreiben lesen. Offenbarung 3, ab Vers 1. Dort heißt es, schreib an den Engel der Gemeinde in Sardes. So spricht der Macht über die 7 Geister Gottes hat und der die 7 Sterne hält. Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Wach auf, stärke die, die übrig sind und fast gestorben wären. Denn ich habe festgestellt, dass deine Taten nicht vollkommen waren in den Augen meines Gottes. Denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast, befolge sie wieder und ändere dich. Wenn du nicht aufwachst, werde ich so unerwartet kommen wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, zu welcher Stunde ich gegen dich vorgehen werde. Aber es gibt einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein, denn sie sind es wert. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, dem wird ein weißes Gewand angezogen. Niemals werde ich seinen Namen aus dem Buch des Lebens streichen. Vielmehr werde ich mich vor meinem Vater und vor dessen Engeln offen zu ihm bekennen. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Das ist der erste von drei Texten, die wir heute lesen. Und das sind sehr spannende Texte, weil sie genau in den Kontext der Gemeinde hineinsprechen. Wir werden das gleich sehen. Diesmal spricht Jesus an die Gemeinde in Sardes. Und er sagt: Ich kenne deine Taten. Ich weiß, dass du in dem Ruf stehst, lebendig zu sein, aber du bist tot. Was ist der Kontext? Was ist da los in dieser Stadt? Was ist da passiert? Sardes hatte eine goldene Vergangenheit. Sie hatten großen Reichtum und sie waren die Hauptstadt gewesen vom König Krösus. Und der ist uns vielleicht bekannt aus dem Sprichwort, dass man sagt, bin ich Krösus? Der Mann hatte viel Geld und war auch freigebig. Er lebte in Wohlstand. Und eines Tages kam es zum Angriff seiner Stadt vom Perserkönig Kyros. Und Sardes hatte einen Burgfelsen, auf dem sie sich zurückgezogen hatten. Und der galt eigentlich als uneinnehmbar. Zu drei Seiten ging die steile Klippe hinab. Sie fühlten sich sicher. Herodot, ein antiker griechischer Geschichtsschreiber, berichtet jedoch, dass am 14. Tag der Belagerung es dazu kam, dass es doch nicht so sicher war. Und es heißt dann, dass persische Soldaten an einer Klippe hinaufkletterten, wo keine Wache stand, weil man sich sicher war, dass diese Stadt an dieser Stelle niemals eingenommen werden könnte. Die antiken Schriftsteller führen dann die Eroberung darauf zurück, auf die mangelnde Wachsamkeit der Verteidiger. So das Fazit. Und Jesus greift dieses Bild in der Geschichte auf, in unserem Text. Er sagt, ihr seid eine schlafende Gemeinde. Ihr fühlt euch sicher, aber mehr noch, ihr seid tot. Ihr habt den Anschein, lebendig zu sein und ihr fühlt euch selber wach und lebendig und sicher, aber ihr seid tot. Er nennt hier keinen Grund, warum sie eingeschlafen sind. Wir wissen, dass es dort eine größere jüdische Gemeinde gab und auch viele Heiden, also eine normale Zusammensetzung in der Stadt, eine normale Bevölkerung. Wir wissen von einer Schutzgöttin, auch das nichts Ungewöhnliches für eine Stadt. Aber es gibt in diesem Text keine Anmerkung für irgendwelche äußeren Einflüsse, dass es irgendwie Einschüchterungen von Herrschern gab. Oder dass die Christen gesellschaftlich ausgegrenzt waren. Oder dass es in irgendeiner Art eine Verfolgung gab. Wir lesen nichts davon und doch war die Gemeinde in ein geistliches Koma verfallen. Sardes dachte nicht mehr an die Wiederkunft Christi. Es war ja alles ganz entspannt und sicher. Und Jesus war lange her. Kommt er überhaupt noch? Sie hatten gar keinen Sinn mehr dafür, dass Jesus gesagt hätte, dass er einmal wiederkommen wird. Und sie hatten auch vergessen, was für eine Gnade sie empfangen hatten. Es war ursprünglich Gottes Gnade gewesen, der die Leute motiviert hatte, nach Gottes Willen zu leben. Er hatte sie gerettet. Aber Sardes hatte vergessen, in einem geistlichen Auftrag zu stehen. Mehr noch, in einem geistlichen Kampf zu stehen. Und deswegen sagt er, wach auf, stärke dich, Befehlsform. Wie steht es mit uns? Sind wir geistlich wach? Uns geht es gut. Wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Wir leben gut in unserer Festung und haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle die Wache abgezogen und schalten unseren Fernseher ein, gehen unseren Hobbys nach, denken über die nächste Hausverschönerung nach. Und damit ist ja auch nichts verkehrt. Aber ist Jesus auch darin? Ist Jesus Teil von deinen Plänen, von deinem Leben? Spielt Jesus da eine Rolle? Und rechnen wir bei all dem mit seiner Wiederkunft? Und stärken wir uns bei ihm? Jesus sagt zu der Gemeinde, ich kenne deine Taten. Die Gemeinde ist völlig eingeschlafen, hat völlig unterschätzt, was es heißt, dass Jesus sie gegenwärtig kennt und um die Taten weiß. Und darum wird es bei der Wiederkunft in Sardes ein böses Erwachen geben. Jesus kommt. Er kommt wie der Dieb in der Nacht. Und dieses Bild, das zieht sich durchs Neue Testament hindurch. Immer wieder heißt es das so. Wir können nicht sagen, wann Jesus genau wiederkommt. Und darum wird er die, die bereit sind, zu sich holen und alle anderen auf dem falschen Fuß erwischen. Es gibt einige Leute, die sich sehr gerne damit beschäftigen, wann Jesus wiederkommt. In welcher Reihenfolge spielen sich die endzeitlichen Ereignisse ab? Vielleicht bist du auch einer, der sich da sehr für interessiert. Und da gibt es verschiedene Ansätze und verschiedene Argumente. Aber für mich ist das ehrlich gesagt überhaupt nicht zentral. Wichtig ist doch, dass wir als Gemeinde heute bereit sind. Lass doch nicht bis morgen warten. Und so heißt es in Vers 3, denk doch daran, wie du meine Botschaft empfangen und gehört hast. Befolge sie wieder und ändere dich. Und das ist der Aufruf zur Buße, umzukehren, zurückzukehren zu ihm, zurück zu Gott, der ohnehin alles weiß von meiner Schuld, aber ihm das abzugeben und ihm mein Herz neu zu schenken, Vergebung zu empfangen, um auch dann meinen Mitmenschen wiederum zu vergeben und versöhnt zu leben. Vers 4. Aber es gibt einige Leute in Sardes, die ihre Kleider nicht schmutzig gemacht haben. Sie werden weiße Gewänder tragen und mit mir zusammen auf dem Weg sein, denn sie sind es wert. Und woher kommt dieser Wert? Weil sie toll gelebt haben, weil sie so fromm waren, weil sie eine sichere Stadt hatten? Nein, sondern weil Christus für sie am Kreuz starb und sie mit ihm lebten. Er nahm die Schuld auf sich, er starb stellvertretend für uns am Kreuz, damit wir wieder rein vor Gott stehen dürfen. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, dreckig zu sein, vielleicht war der Morgen, dieser Morgen, heute Morgen, Sonntagmorgen auch ein dreckiger Morgen. Vielleicht gab es schon Streit am Küchentisch und was auch immer. Vielleicht fühlen wir uns weit entfernt von Gott. Aber wie dreckig die Kleider auch sein mögen, Jesus ruft die Gemeinde auf, wach zu werden und umzukehren. Jesus bietet den Neustart an, neue Kleider. Und er ruft uns zu, bleib bei mir, bleib in mir, such meine Nähe. Sei geistlich wach. So gibt er dir ein neues Kleid. Und so ist Jesus hier der lebendige und vollkommene und wiederkommende Sieger. So stellt er sich vor. Und er schreibt ein Wort an die genügsame Gemeinde, die sich in Sicherheit wiegt. Und dann kommt die nächste Gemeinde, die sechste von sieben. Und ich lese uns den nächsten Textabschnitt. Ich hoffe, dass ihr den Text noch lesen könnt hier vorne. Ab Vers 7. Schreibe an die Gemeinde der Engel in Philadelphia. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand wieder schließen. Und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Er lässt euch sagen, ich kenne deine Taten. Sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich schicke nun einige Leute zu dir, die zur Versammlung des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht. Vielmehr lügen sie. Ich werde sie dazu bringen, dass sie zu dir kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Deshalb halte ich auch in der Stunde zu dir, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird über die ganze Welt hereinbrechen, um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, damit dir niemand den Siegeskranz wegnimmt. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, den werde ich zu einer Säule machen im Tempel meines Gottes. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes. Diese Stadt ist das neue Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Auch meinen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ja, Philadelphia. Es ist auch eine Stadt, die eine spannende Vergangenheit hat. Und genau in diesen Kontext spricht Jesus wieder hinein. Philadelphia wurde bei einem Erdbeben während der Herrschaft von Kaiser Tiberius stark zerstört. Es litt dann auch nach einigen Nachbeben sehr unter der Verwüstung. Und sie waren weder finanziell noch wirtschaftlich stark. Ein römischer Historiker berichtet, dass die Stadt Philadelphia Katastrophenhilfe in Anspruch nahm und die Tributzahlungen an den Kaisern jahrelang ausgesetzt wurden. Und sie bekam auch noch andere Zuschüsse, um diese Stadt wieder zu errichten. Und aus Dankbarkeit für diese Hilfen aus Rom errichtete man ein großes Denkmal zu Ehren von Kaiser Tiberius. Und man nannte die Stadt Neo Caesarea, neue Stadt des Kaisers. Aber trotz allem erholte sich die Stadt nur sehr, sehr langsam. Und Jesus sagt dann über diese Gemeinde, du hast nur wenig Kraft. Ja, so war es. Philadelphia hatte wenig Kraft. Hinzu kam, dass die Gemeinde nun unter der Anfeindung von Menschen litt. Leute, die sich als Juden ausgaben, aber keine waren. Und hier gibt es sogar die Ankündigung, dass noch welche kommen werden, die den Messias verworfen haben. Aber trotz dieses Drucks und der Herausforderung und der kleinen Kraft der Gläubigen in Philadelphia haben sie seinen Namen, Jesu Namen, nicht verleugnet. Und auch in dieser Gemeinde finde ich mich irgendwie wieder. Was bringt es eigentlich? Was kann ich eigentlich bewegen? Was bringt mein Handeln hier und da, mein Tun hier und dort? Meine Kraft ist klein. Ich bin für die Menschen und diese Welt bedeutungslos. Welche Veränderung, welche wirkliche Veränderung kann ich herbeiführen? Und sind die Mächte dieser Welt nicht zu groß? Vielleicht kennst du auch solche Gedanken. Vielleicht bist du auch herausgefordert von solchen Gedanken und dann von Leid des Lebens. Angehörige, die du versorgen und pflegen musst. Vielleicht körperliches Leiden, psychisches Leiden. Und die Arbeit, die deine Kraft und Zeit auffrisst, dass du am Ende des Tages dastehst und sagst, ja, meine Kraft ist klein. Die Kraft ist klein von der Gemeinde in Philadelphia. Aber es ist ja entscheidend, wer hier spricht. Und so heißt es in Vers 7, der Heilige und der Wahrhaftige. Hier ist der göttlich Heilige, Jesus Christus, am Reden und am Sprechen, am Werk. Er ist am Werk. Im Alten Testament ist immer von Gott die Rede, wenn es um den Heiligen Israels geht. Ein Beispiel aus Jesaja 64, da heißt es, die Söhne deiner Unterdrücker kommen gebückt zu dir. Die Unterdrücker kommen gebückt. Und dann, alle, die dich verachtet haben, werfen sich dir zu Füßen. Sie nennen dich die Stadt des Herrn, Zion, das dem Heiligen Israels gehört. Alles wird sich einmal vor ihm beugen. Alles, sogar die Feinde. Und es ist hier die Verheißung, dass es genauso vor Jesus geschehen wird und dass er die unterdrückte Gemeinde als Zeugnis dafür gebrauchen wird. Und er sagt hier auch, er hat die Schlüssel Davids. Und er meint, er hat unanfechtbare Autorität. Niemand kann etwas verschließen, was er geöffnet hat. Und was er geschlossen hat, kann niemand wieder öffnen. Und Jesus sagt der Gemeinde in Vers 8, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Die Tür für die Gemeinde mit kleiner Kraft ist geöffnet. Sie öffnen sie nicht selbst. Sie wird von dem wahrhaft Heiligen selbst geöffnet. Und sie ist auf. Und bei allem, was geschehen mag, was für herausfordernde Situationen auch kommen mögen, in der Gemeinde, in Philadelphia oder auch bei uns, was auch kommen mag, sei es Streit oder Bedrängung, oder Anfeindung. Und es wird leidvoll werden. Mal mehr, mal weniger. Gottes Verheißung ist nicht, uns vom Leid zu bewahren, sondern vor dem Abfall vom Glauben. Und bei all dem können die Mächte dieser Welt die Tür nicht schließen. Die Mächte dieser Welt können die Tür zur Ewigkeit nicht schließen. Nicht einmal die Versammlung des Satans, wie es in diesem Text heißt. Jesus verspricht eine offene Tür zum Himmel allen denen, die sein Wort halten. Das ist ein Zuspruch und gleichzeitig auch ein Anspruch an uns. Ein Zuspruch des Sieges. Jesus Christus, der wahrhaft Heilige und Allmächtige, hat die Tür zur Ewigkeit geöffnet. So klein die Kraft auch sein mag, er ist Sieger. Und nun der Anspruch, halte an dem fest. Vers 10 und 11, du hast dich an mein Wort gehalten, standhaft zu bleiben. Und dann Vers 11, ich komme bald, halte an dem fest, was du hast. Jesus ist die offene Tür. Ein Wort an die Gemeinde, die eine kleine Kraft hat. Und dann als letztes Sendschreiben ab Vers 14, der Brief an die Gemeinde in Laodicea. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Laodicea. So spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Ach, wärst du doch kalt oder heiß, doch du bist lauwarm. Weder heiß noch kalt. Darum will ich dich aus meinem Mund ausspucken. Du sagst, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Ich gebe dir einen Rat. Kaufe Gold von mir, das im Feuer gereinigt wurde. Denn du bist wirklich reich. Dann bist du wirklich reich. Und kaufe weiße Kleider, damit du etwas anzuziehen hast. Sonst stehst du nackt da und musst dich schämen. Kauf außerdem Salbe und streich sie auf deine Augen. Denn du sollst klar sehen können. Alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und ändere dich. Hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir. Wer siegreich ist und standhaft im Glauben, der soll neben mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich den Sieg errungen habe und neben meinem Vater auf seinem Thron sitze. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Auch hier ist der Kontext für diese Stadt wieder ganz entscheidend, für das, was Jesus sagt. Der Historiker Tacitus schreibt auch, dass diese Stadt zerstört war nach dem Erdbeben. Und dann schreibt er, in demselben Jahr wurde Laodicea, eine der berühmten Städte Asiens, durch ein Erdbeben zerstört und erholte sich ohne Hilfe aus eigener Kraft. Sie waren ein Handelszentrum, wirtschaftlich stark. Und sie bauten dann alles wieder auf. Ein Stadion, eine Turnhalle, ein beheiztes und überdachtes Bad, Hallen, neue Stadttüre und Türme. Man kann zusammenfassen, die hatten Geld. Die hatten Möglichkeiten. Sie waren ein Handels- und Verkehrszentrum. Starke Wirtschaft. Hinzu kam auch, dass sie eine medizinische Hochschule hatten, die bekannt war für ihre Augenmedizin. So war die Schule an der Entwicklung von Augensalbe beteiligt und auch an anderen Medikamenten. Und sie war bekannt für ihre Wasserversorgung. Laodicea lag in einem Tal und hatte nur einen kleinen Fluss, der verdreckt war von weißem Schlamm. Und es heißt, er war ekelhaft und ungenießbar. Und aus diesem Fluss konnte man nicht trinken und deswegen ließ man über ein Aquädukt das Wasser aus 8 Kilometer Entferne von heißen Quellen bringen. Das Wasser kam dann aber weder heiß noch kalt in dieser Stadt an. Und in diesen Kontext hinein spricht Jesus Worte, mit denen sich die Leute etwas vorstellen können. Zunächst klagt er sie an in Vers 17 und sagt, ihr sagt, ich bin reich, habe alles im Überfluss und mir fehlt es an nichts. Es ist die einzige Gemeinde, an die Jesus nichts Positives schreibt. Nichts Gutes hat er über sie zu sagen. Wir lesen hier mehr von ihrer Selbstgefälligkeit von ihrer Großtuerei und ihrem Reichtum, was Jesus abstoßend findet, genauso abstoßend wie dieses lauwarme Wasser, was dort durch die Stadt fließt, diese Selbstgefälligkeit. Und so fasst Jesus zusammen in Vers 17, dabei weißt du gar nicht, wie unglücklich du eigentlich bist. Bedauernswert, arm, blind und nackt. Das ist es extrem, was Jesus sagt, weil die Leute dort behaupten eigentlich genau das Gegenteil von sich selbst. Sie waren doch reich, sie hatten doch eine Hochschule, Augenmedizin, alles, was man brauchte, aber ihr Hab und Gut war vergänglich. Sie waren bedauernswert, sagt Jesus. Nackt, blind und arm. Und woran Laodicea leidet, beschreibt vielleicht ein neueres Kunstwort aus dem Englischen. Man könnte sagen, sie sind krank, sie haben Affluenza. Ein Wort, das sich aus dem Englischen zusammensetzt, aus zwei Wörtern, aus Affluenz, was Reichtum, Wohlstand, Überfluss bedeutet, und Influenza, was wir im Deutschen auch häufig mit Grippe übersetzen. Affluenza bedeutet, sie leiden an ihrem Reichtum, sie haben allerlei Herausforderungen, deswegen psychische Beschwerden sozusagen. Passivität, Lustlosigkeit, Isolation, Langeweile, so wird es beschrieben, was durch viel Besitz und Überfluss entstehen kann. Leiden wir in Deutschland auch vielleicht an mancher Stelle daran? Ich habe dazu einen Fall gefunden aus den letzten Jahren, der sich in den USA abspielt. In Texas hat ein 16-Jähriger mit 2,4 Promille im Blut 4 Menschen totgefahren und 2 weitere schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft forderte 20 Jahre Haft. Aber die Verteidiger plädierten darauf, dass er an Affluenza leidet. Demnach habe der Junge nicht alleine Schuld, sondern in erster Linie seine Eltern, die ihn maßlos verwöhnt hatten. Und so heißt es, der junge Texaner habe tun und lassen können, was er wollte, so habe er nie lernen können, die Konsequenzen seines Handelns einzuschätzen. Kurz gesagt, deswegen kann er doch nichts dafür. Er bekam eine Bewährungsstrafe. Tatsächlich handelt es sich um keine anerkannte Krankheit. Aber es beschreibt die Gefahr, dass Kinder reicher Eltern, und wir müssen nicht nur bei den Kindern bleiben, dass auch wir vielleicht verlernen, zu unterscheiden, was gut und richtig ist oder was falsch ist. Dem Kind fehlte jede klare Richtlinie in seinem Leben. Und ich glaube, auch in Deutschland stehen wir in dieser Gefahr, bei allem Reichtum nackt, arm und blind zu werden. Denn die Frage ist doch, auf was setzen wir unsere Hoffnung? Und so möchte Jesus mit all diesen Schreiben die Gemeinden wachrütteln und sagen, wie es auch hier in Vers 19 heißt, alle, die ich liebe, weise ich zurecht und erziehe sie streng. Mach also ernst und verändere dich. Und deswegen sagt er, kauf doch die Dinge, die ewig Bestand haben, die länger halten. Kaufe Gold bei mir, kaufe weiße Kleider bei mir, kaufe Augensalbe bei mir. Was kostet's? Nichts und alles. Nichts, weil Jesus alles gegeben hat, mit seinem Leben dafür bezahlt. Und alles, weil ich ihm jetzt auch mein Leben geben möchte. Ihm alles geben möchte, weil ich bei ihm alles habe. Er gibt ewige Sicherheit. Und so sagt er, hier spricht er, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. All das spricht Jesus, der am Anfang der Schöpfung dabei war, der das Alpha ist und der auch in der Offenbarung ganz am Ende noch dabei ist und dabei sein wird, das Omega, der Erste und der Letzte. Vom Anfang Alpha bis zum Ende Omega. Er hat alles in seiner Hand. Jesus ist das Maß aller Dinge. Kehrt um, liebe Gemeinde in Laodicea. Jesus ist der Anfang und das Ende. Ein Wort an die Gemeinde, die meint, reich zu sein. Unser Reichtum führt nirgends hin. Ewigkeitsperspektive gibt es nur mit Jesus Christus allein. Und auch wenn unsere Kraft klein ist, so ist seine Kraft in uns mächtig. Und ewige Sicherheit gibt es nur bei Jesus selbst. Und um ehrlich zu sein, das fordert mich heraus. In der Kindererziehung, in der Gestaltung des Familienlebens, in der Gestaltung des Gemeindelebens. Und Jesus hat nie gesagt, dass es einfach werden wird. Aber Jesus sagt, lass dich nicht vereinnahmen von dem Leben, von deinem Leben, von dem, was um dich ist, sondern blicke auf mich. Ich gebe dir, was du brauchst, wenn du in Verbindung zu mir lebst. Und wir müssen verstehen, Jesus ist nicht der Obdachlose, der da vor der Tür steht und anklopft und fragt nach einem Schlafplatz, sondern er ist der Hausherr, der um Einlass bittet. Der Mächtige dieser Welt, der souveräne Richter, wird durch die Tür kommen, sagt der Jakobusbrief. Und die Laodizäer können sein Kommen nicht dadurch verhindern, dass sie das Klopfen ignorieren. Sondern entscheidend ist, wie sie auf diese Warnung reagieren. Wird es ein Freudenfest, wenn er einzieht? Oder wird es die Bloßstellung ihrer Sünden? Und bei all der Unsicherheit in unserer Welt und in deinem Leben ist eins sicher, die Tür zu Jesus steht heute offen und er wartet mit offenen Armen auf dich. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort an diese Gemeinden. Und ich danke dir dafür, dass wir genauso herausgefordert sind in unserer Welt, Sicherheit ja nicht bei dir zu suchen, sondern woanders. Reichtum woanders zu suchen als bei dir. Aber danke dir dafür, dass du uns rufst. Dass du auch im letzten Buch der Bibel deine Gemeinden rufst. Jesus, und ich bitte dich darum, dass wir ja offene Ohren haben, um dein Wort zu hören. Und bitte dich darum, dass du uns aufzeigst, ganz persönlich, aber auch als Gemeinde, wo vielleicht Dinge im Argen liegen, wo wir umkehren müssen. Möchte ich einfach bitten darum, dass du uns führst. Und ich danke dir dafür, dass du uns an deine Hand nimmst. So klein die Kraft auch sein mag bei uns. Deine ist groß und dafür danke ich dir. Amen.